Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek im Studio herzlich willkommen. Thüringen sei ein Ernstfall für die politische Kultur in diesem Land, sagt FDP-Chef Christian Lindner und insbesondere für seine Partei, die FDP. Der Vorstand der Partei spricht ihm das Vertrauen aus, während in Thüringen selbst nun alle Protagonisten nach einem Weg raus aus der Krise suchen. Darüber wollen wir an diesem Abend berichten. Nach dem Austritt der Briten aus der EU bietet die Atommacht Frankreich der Gemeinschaft ihren nuklearen Schutz an und die Grundrente soll wie geplant kommen. In unserem Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Schulden der Städte. Die Pauke ist ein mächtiges Instrument in einem jeden Orchester, saust der Schlegel mit Kraft auf das Fell, so erfüllt das bauchige Dröhnen der Pauke ganze Konzertsäle und klingt noch lange nach, bis es dann endlich verstummt. So verhält es sich auch mit politischen Paukenschlägen wie jenem in Thüringen. Auch der klingt noch immer in den Ohren und findet gar den ein oder anderen Widerhall. Jetzt hat das Land einen von der AfD mitgewählten Ministerpräsidenten, der Neuwahlen anstrebt, aber noch im Amt bleiben will. Und wir haben eine CDU-Fraktion, die Neuwahlen ablehnt und deren Chef ihr abhanden kommt. Doch der Reihe nach, gemeinsam mit unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard in Erfurt, es gab viele Äußerungen heute in Thüringen, auch im Landtag. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, der amtierende Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP war heute bei der Landtagspräsidentin und deren Verfassungsjuristen, die haben sich beraten, wörtlich, wie eine schnelle und geordnete Amtsübergabe erfolgen kann, ohne durch einen sofortigen Rücktritt den Stillstand der Regierungsgeschäfte im Freistand zu verursachen. Das heißt, Thomas Kemmerich tritt nicht zurück, aber er ist auf dem Rückzug. Am 18. Februar, das ist der nächste mögliche Termin nach den gegebenen gesetzlichen Fristen, wird der Ältestenrat des Landtages tagen und wird über einen Weg beraten, wie dieser Übergang an einen neuen Ministerpräsidenten vonstatten gehen kann. Da gibt es vier Möglichkeiten. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Erstens die Selbstauflösung des Landtages und Neuwahlen. Zweitens, der Ministerpräsident tritt zurück und es wird ein neuer gewählt. Drittens, es gibt ein konstruktives Misstrauensvotum des Landtages, indem er einen neuen Ministerpräsidenten wählt. Und viertens, der Ministerpräsident stellt die Vertrauensfrage und danach gibt es die Neuwahl eines Ministerpräsidenten oder, wenn das misslingt, wiederum auch Neuwahlen. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die wird man dann ausloten gemeinsam. Bis dahin wird sicher auch zwischen den Parteien noch eine Menge diskutiert werden. Und in der letzten Februarwoche gibt es dann möglicherweise die Landtagssitzung, in der dann entsprechendes geschieht.
Warum tritt Ministerpräsident Thomas Kemmerich denn nicht sofort zurück, wie es viele fordern?
Na, das Problem ist, er ist die Regierung. Es gibt keinen Minister, keinen Stellvertreter. Ein Ministerpräsident ist ein wichtiges Verfassungsorgan, das muss funktionsfähig sein. Nun sagen Kritiker auch, er könnte zurücktreten und geschäftsführend weitermachen, dann hätte er die gleichen Rechte. Das ist noch ein bisschen im Streit, aber man hat sich wohl heute geeinigt zwischen ihm und auch der Landtagspräsidentin, dass es besser wäre, wenn er im Amt bleibt, bis es eine geordnete Übergabe geben kann.
Jetzt kommt damit auch wieder Bodo Ramelow ins Spiel. Die ihn stützenden Parteien, die Linken, SPD und Grüne, verfügen aber über keine Mehrheit im Landtag. Will er es noch einmal probieren, so schwach in die Wahl zu gehen?
Definitiv will Bodo Ramelow nochmal in die Wahl gehen. Er ist der Frontmann von Rot-Rot-Grün. Er ist der starke Mann. Ohne ihn hätten die Linken niemals so starke Ergebnisse. Das Problem ist natürlich, vier Stimmen fehlen, wie das ja auch schon vorgestern gewesen ist. Die linke Vorsitzende Susanne Hennig-Welser hat heute dazu erklärt, Bodo Ramelow stellt sich nur der Wahl, wenn vorher klar ist, dass er eine absolute Mehrheit erzielt bei dieser Wahl. Die Stimmen könnten dann von der CDU oder von der FDP kommen. Von der AfD ja wohl eher nicht. Die CDU-Fraktion hat jetzt eine vierköpfige Gruppe abgeordnet, die Gespräche führt mit Rot-Rot-Grün darüber, ob das möglich sein könnte, dass es Stimmen von der CDU geben könnte für Bodo Ramelow. Diese Gruppe ist ohne Mike Moring, gegen den ja die Fraktion auch rebelliert. Aus dem CDU-Präsidium in Berlin kam heute der Beschluss, die CDU wählt nur einen Sozialdemokraten oder einen Grünen zum Ministerpräsidenten, keinesfalls aber einen Linken. Die Grünen und die SPD in Thüringen haben schon gesagt, das lehnen sie ab. Sie lassen sich nicht spalten. Und das ist der wichtige Punkt, die Thüringer CDU-Fraktion fühlt sich an diesem Beschluss nicht gebunden, da es in der vergangenen Nacht mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine andere Absprache gegeben habe. Also sie wollen gegebenenfalls mit einigen oder auch wenigen Stimmen Bodo Ramelow mitwählen.
Aber die CDU-Fraktion wird ihren Vorsitzenden wohl verlieren. Wie sieht's damit aus?
Den wird sie verlieren. Er hat sich sehr schwammig geäußert. Das wird sehr kritisiert in der CDU-Fraktion. Es gab einen richtigen Aufstand heute, weil er diverse Zusagen macht, schwammig bleibt, dann wieder zu seinen Zusagen nicht steht. Er musste heute klipp und klar klarstellen, dass er sich zur nächsten Wahl im Mai, wenn der Vorstand der Fraktion neu gewählt wird, nicht mehr stellen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mike Moring noch ein Vierteljahr durchhält in einer politischen Situation in Thüringen, in der die Neuigkeiten eigentlich eher im Minutentakt und nicht im Tagestakt kommen.
Für wie wahrscheinlich halten Sie denn, dass es tatsächlich am Ende Neuwahlen gibt?
Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Und wenn nicht sofort, wenn sich der Landtag nicht auflöst, dann, wenn die Regierung im Landtag sieht, die vermutliche Minderheitsregierung von Bodo Ramelow, Rot-Rot-Grün, wenn sie sehen, dass die Minderheitsregierung nicht funktioniert, dass sie ihre Gesetze, ihre Anträge nicht durchbekommen. Und außerdem ist ja auch das Problem, dass das Vertrauen in dieser Konstellation des Personals, das ist ja auch mal ein sehr konkretes Personal im Landtag, das Vertrauen ist nachhaltig gestört. Ich glaube, dass es tendenziell noch in diesem Jahr Neuwahlen geben wird.
Unser Landeskorrespondent für Thüringen, Henry Bernhard, vielen Dank dafür. Und Thüringen sorgt für viel Gesprächsstoff, auch in Berlin, wo vor allem in den Parteizentralen von CDU und FDP hektische Betriebsamkeit herrscht. Angeschlagen vor allem FDP-Chef Christian Lindner. Fehler räumt er ein, er habe die Taktik der AfD bei der Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen falsch eingeschätzt. Die Vertrauensfrage hat er deshalb am Nachmittag im Vorstand seiner Partei gestellt und gewonnen. Philipp May meldet sich aus unserem Hauptstadtstudio.
Ich bin meiner Partei dankbar, dass sie mir heute hier im Bundesvorstand mit einem sehr starken Ergebnis das Vertrauen ausgesprochen hat.
Natürlich haben Sie Christian Lindner das Vertrauen ausgesprochen. Mit 33 zu einer Stimme bei 2 Enthaltungen. Zu unangefochten ist der Parteichef, oder besser war der Parteichef, bis zu diesem verheerenden Dienstag in Thüringen.
Die Entscheidungen und Ereignisse in Thüringen, die wir verantworten, haben Zweifel bei vielen an der Grundhaltung der FDP ausgelöst. Diese Zweifel an der grundlegenden Orientierung unserer Partei bedauern wir zutiefst.
Auch persönliche Fehler räumt der Parteichef ein. Ja, er würde sein viel kritisiertes erstes Statement nach der Wahl Kemmerichs mit Stimmen der AfD heute anders formulieren, räumt Lindner ein. Auch er sei einer Fehleinschätzung der AfD erlegen.
Wir haben nicht, ich selber auch nicht, damit gerechnet, dass diese Partei so weit geht, Kandidaten nur zum Schein vorzuschlagen, um dann plötzlich ganz anders zu votieren in einer geheimen Wahl.
Demut, normalerweise nicht die Stärke Christian Lindners. Heute zeigt er sie. Es geht gar nicht anders. Zu groß der Ärger in der Bevölkerung und in der Partei. Zahllose Wortmeldungen, Stunde um Stunde verlängert sich die Vorstandssitzung. Dass es hochhergehen würde, das deutete sich aber schon vorher an.
Da ist großer Schaden entstanden. Da wurde von Thomas Kemmerich Feuer gelegt. Es ist gelöscht worden, aber der Dachstuhl ist verkokelt und deswegen sollten wir uns und müssen damit beschäftigen.
So die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann vor der Sitzung zu Welt. Doch Lindner bricht nicht den Stab über Kemmerich. Wie es mit ihm weitergeht, das müsse die Landespartei klären. Klar sei, man setze weiter auf Neuwahlen. Anders als die Union, bei der die Klarheit weiter fehlt, weil sich der Landesverband weiter Neuwahlen verweigert. In einer Nachtsitzung hatte es die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer nicht geschafft, die Thüringer Parteifreunde auf Linie zu bringen. Nun, nach der Präsidiumssitzung am Mittag, gibt sie die neue Linie aus.
Wir erwarten, dass es eine Bereitschaft von SPD und Grünen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, der oder die als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin nicht das Land spaltet, sondern das Land eint.
Nach dem Fiasko der FDP sollen nun also SPD und Grüne einen Kompromisskandidaten präsentieren. Ein Ansinnen, das beide Parteien, die sich längst auf eine Zusammenarbeit mit Bodo Ramelow und der Linkspartei festgelegt haben, sogar schon einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, umgehend ablehnen. Klar scheint nur, Mike Morings Zeit als Thüringer CDU-Landeschef scheint abgelaufen.
Mike Moring hat gestern, solange ich bei der Sitzung dabei war, das war bis circa 1 Uhr der Fall, mit Blick auf seinen Fraktionsvorsitz klar erklärt, dass er einen Rücktritt in Aussicht stellt, dass er über ein Verfahren reden will.
Doch auch Kramp-Karrenbauer selbst steht unter Beschuss, wegen ihres Krisenmanagements in der Affäre. Einige prominente CDU-Vertreter, wie Tilman Kuban von der Jungen Union, hatten sie offen kritisiert. Doch auf der Präsidiumssitzung erhält sie von allen Anwesenden Rückendeckung. Dieses Mal ganz ohne Vertrauensfrage.
Soweit Philipp May. Die Briten haben die Europäische Union verlassen. Das hat auch Auswirkungen auf die Verteidigungspolitik der Gemeinschaft. Denn mit den Briten zieht auch eine Atommacht von dannen. Eine von zweien. In seiner Grundsatzrede bietet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jetzt seinen Schutz und Einblick in die nationale nukleare Abschreckung an, wie er sagt, fordert aber auch von Europa gleichzeitig viel mehr Engagement bei der gemeinsamen Verteidigung. Aus Paris, Marcel Wagner.
Seit Tagen läuft unter den deutschen Christdemokraten eine lange Zeit fast totgeglaubte Diskussion über die Frage nach der nuklearen Abschreckung Deutschlands. Man könne diese doch gemeinsam mit Frankreich entwickeln, das dafür sein Arsenal unter die Hoheit der EU oder der NATO stellen könne, lautete eine Anregung aus der Fraktion. Emmanuel Macron dürfte die Diskussion von Paris aus sicher verfolgt haben. Die Antwort, die er heute an der prestigeträchtigen Pariser Militärakademie gab, fiel wenig überraschend aus. Ich wünsche mir mit unseren europäischen Partnern einen strategischen Dialog über die Rolle der französischen Nuklearabschreckung für unsere gemeinsame Sicherheit. Streckte Macron die Hand weit aus, scheinbar jedenfalls, denn gleichzeitig stellte er auch klar, unsere nukleare Abschreckungskraft bleibt in letzter Konsequenz der Schlüssel unserer Sicherheit und die Garantie unserer vitalen Interessen. Heute wie gestern garantiert sie unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit zu entscheiden und zu handeln. Frankreich werde sein Arsenal auch weiterhin nicht in den entsprechenden Mechanismus der NATO einspeisen. Dabei seien Atomwaffen kein Selbstzweck, betonte Macron. Im Gegenteil, Europa müsse sich gemeinsam dafür einsetzen, dass es nicht zu einem neuen Wettrüsten komme. Nationale Souveränität und gleichzeitig stärkere Zusammenarbeit mit dem Ziel, die europäische Verteidigung autonomer zu machen, so lautete der Spagat, den der französische Präsident in seiner mit Spannung erwarteten Grundsatzrede wieder einmal versuchte. Seine Diagnose war dabei nicht neu. Eine Welt, in der Spannungen und Krisen stetig zunehmen, in der alte Partner wie die USA vor allem auf sich selbst schauen und Mächte wie China zunehmend das Heft in die Hand nehmen, droht Europa der Bedeutungsverlust. Um dem entgegenzuwirken, muss es sich wirtschaftlich, technisch, aber auch militärisch eine starke Stimme verschaffen. Doch dazu, mahnte Macron, brauche es größere Anstrengungen der europäischen Partner. Warum haben sie ihre Verteidigungsanstrengungen seit den 90er Jahren beständig verringert? Warum sind sie nicht mehr bereit, Verteidigung als eine Priorität in ihre Budgets aufzunehmen und dafür die nötigen Opfer zu bringen, obwohl die Risiken steigen? Auch wenn der Präsident es nicht explizit aussprach, der Vorwurf dürfte sich wieder einmal an Deutschland gerichtet haben.
Marcel Wagner berichtete. Jener Arzt, der in China das Coronavirus entdeckt hatte, ist an den Folgen seiner Infektion damit gestorben. Vor dem Virus gewarnt hatte er und wurde dafür bestraft. Wut und Trauer über seinen Tod sind deshalb groß in China, vor allem in den sozialen Netzen. Und Hongkong schottet sich ab. Wer ab morgen von Festland China aus nach Hongkong einreisen möchte, muss erst einmal 2 Wochen lang in Quarantäne. Frank Eichmann.
Grenze zu, ohne sie wirklich zu schließen und damit womöglich Peking zu verärgern, so lässt sich die Politik von Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam beschreiben, mit dem Einreiseverkehr auch das Coronavirus einzudämmen. 24 Fälle sind bislang registriert. Am Dienstag ordnete Carrie Lam an, fast alle Grenzübergänge Richtung Festlandchina würden dicht gemacht, die Bahn- und Fährverbindungen. Geöffnet blieben neben dem lebenswichtigen Flughafen nur 2 Kontrollpunkte. Die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke im Westen und der Übergang Shenzhen-Bay. Wir kanalisieren den gesamten Grenzverkehr in diese beiden Übergänge und weil das unbequem ist, werden die Zahlen weiter sinken. Und das ließ sich am Übergang Shenzhen-Bay heute Vormittag gut beobachten. Der wirkte erstaunlich leer. Erstaunlich, weil die Zahl der Einreisenden zwar wie gewünscht deutlich gesunken ist, von täglich 170.000 Ende Januar auf keine 30.000 mehr, weil aber ab morgen früh eine weitere Verschärfung in Kraft tritt. Nach Mitternacht muss jeder Grenzgänger aus Festlandchina für 14 Tage in Quarantäne, bevor er garantiert coronavirenfrei durch Hongkongs Straßen laufen kann. Deshalb sollte es heute noch einmal eine große Rückreisewelle geben und tatsächlich, diese Studentin gehörte zu den wenigen, die von Hongkonger Seite aus Richtung China im Checkpoint verschwand, Sie stammt vom Festland. Ich wollte von Hongkong aus mit dem Schnellzug nach China, aber diese Verbindung ist ja vorerst eingestellt. Darum bin ich nun hier. An den Bushaltestellen Richtung Hongkong zwar Warteschlangen, aber überschaubar. Eine Frau mit Schulkind, beide, wie ohnehin alle hier, mit Atemschutzmaske. Wir kommen früher zurück als geplant. Meine Tochter muss ja nach den Ferien zur Schule und bis dahin bleiben wir zu Hause. Auch in Shenzhen sind wir kaum rausgegangen, wenn, dann immer mit Maske. Und meine Tochter hatte ihre Hausaufgaben mit, die sie dort erledigt hat. Dieser ältere Mann ist der typische Grenzgänger, der es ab morgen schwer haben wird. Eigentlich aus Hongkong stammend, aber nach der Verrentung nach Shenzhen umgezogen, weil die Miete hier viel günstiger ist. Problem, die ärztliche Betreuung. Ich hätte eigentlich nächste Woche einen Termin bei meinem Arzt in Hongkong gehabt, aber dann gilt ja schon diese Quarantäne. Deswegen versuche ich es heute. Kein Problem, wenn ich den Doktor nicht sehe. Hauptsache, ich bekomme meine Medizin. Denn was soll ich ohne die machen? Am Abend werden vom Grenzübergang dann doch noch lange Schlangen von Rückreisenden aus Festlandchina gemeldet. Wer noch heute einsteigt in den Bus oder ins Taxi, der hat bis ins Hongkonger Zentrum keine halbe Stunde Fahrt vor sich. Ab morgen wird diese Strecke quarantänebedingt 14 Tage dauern.
Frank Eichmann berichtete. Die Grundrente ist ein Kernanliegen der SPD in der Großen Koalition und steckte doch lange in Detailfragen fest. Nun verkünden zwei Ressorts einen Durchbruch. Und da lernen wir neue Begriffe wie harte Abbruchkante. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
Am nächsten Mittwoch soll der Gesetzentwurf zur Grundrente ins Kabinett. Letzte Detailfragen haben gestern Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Jens Spahn, Verhandlungsführer für die Union, geklärt. So haben nicht nur Geringverdienerinnen und Verdiener, die 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, Anspruch auf eine Grundrente, sondern auch diejenigen, die 33 Beitragsjahre nachweisen können. So sollen harte Abbruchkanten vermieden werden, heißt es.
Die Grundrente sorgt für mehr Leistungsgerechtigkeit und für mehr Sicherheit im Alter. Sie hilft Menschen, die einen Lebtag gearbeitet haben. Diese Menschen müssen am Ende mehr haben, und zwar deutlich mehr haben, als die Grundsicherung.
Das hatte Hubertus Heil bereits im vergangenen November gesagt, nachdem Union und SPD sich nach langem Ringen auf ein Grundkonzept geeinigt hatten. Seitdem immer wieder ein Streitpunkt, die Finanzierung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz möchte die Kosten von etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr durch Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer ausgleichen, die gibt es aber noch nicht. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte dazu heute:
Die Finanzierung der Grundrente wird aus Steuermitteln erfolgen. Es gibt dazu ja auch einen entsprechenden Koalitionsbeschluss. Und die Arbeiten an der Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer laufen zurzeit.
Die Finanzierung ist aus Sicht des Haushaltspolitikers der Unionsbundestagsfraktion Eckhard Rehberg alles andere als gesichert. Über die Grundrente werde es noch eine intensive Diskussion in der Unionsfraktion geben, sagte Rehberg unserem Hauptstadtstudio.
Die Finanzierungsgrundlage sollte die Finanztransaktionssteuer sein. Sie ist jetzt europäisch in weite Ferne gerückt. Scholz und Heil stehen hier im Wort. Sie tragen die Verantwortung. Sie haben die Grundrente initiiert. Und wir werden im parlamentarischen Verfahren dann sehen, wie die Umsetzbarkeit wirklich ist. Und dann muss Herr Scholz auch, was die Finanzierung betrifft, die Hosen runterlassen.
Ein weiteres Detail, das nun geklärt scheint, wie Einkommen angerechnet werden. Die volle Grundrente bekommen nur diejenigen, die als Alleinlebende monatlich nicht über mehr als 1.250 Euro an Einkommen verfügen. Bei Paaren liegt die Grenze bei 1.950 Euro. Einkommen, die darüber liegen, sollen zu 60% angerechnet werden. Wer über 1.600 Euro als Einkommen angibt, bekommt keine Grundrente. Zudem sollen mögliche Kapitalerträge bei der Einkommensprüfung umfassend berücksichtigt werden, heißt es. Man müsse sie bei der Rentenversicherung vollständig angeben, diese könne sie dann auch überprüfen. Geht es nach Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, dann könnte sie auf eine Einkommensprüfung komplett verzichten. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio kritisiert sie zudem den gefundenen Kompromiss zum Beitragszeitraum.
Mir fehlt an der Grundrente natürlich immer noch eine bessere Gleitzone, damit eben auch Menschen, die nicht auf 35 oder 33 Berufsjahre kommen, einen Anspruch auf Grundrente haben. Und das heißt eben, Grundrente müsste bei 30 Jahren Berufstätigkeit, Pflege oder Erziehung starten.
Zuletzt hatte auch die deutsche Rentenversicherung Alarm geschlagen. Die Befürchtung, das neue System stelle die Behörden vor zu große Herausforderungen. Zudem fehle Personal für eine schnelle Bearbeitung. Die Zeit für eine Umsetzung sei schlicht zu knapp, damit die Grundrente ab 2021 auch tatsächlich kommen kann. Die Zeit ist ohnehin knapp. Damit die Grundrente, das Prestigeprojekt der SPD, ab Januar gelten kann, muss spätestens bis zur parlamentarischen Sommerpause das Gesetz durch den Bundestag.
Panayotis Gavrilis. Die Kanzlerin ist auf Reisen, genauer erst in Südafrika, jetzt in Angola. Und der zu Beginn der Sendung beschriebene dröhnende Klang des politischen Paukenschlags in Thüringen dringt selbstverständlich auch bis zu ihr durch. Sie äußerte sich auf einer Pressekonferenz, was auf Auslandsreisen ungewöhnlich genug ist. Und Thüringen lässt sie auch weiter nicht los, wie Stefan Dietjen beobachtet hat.
Was die Bundeskanzlerin in diesen Tagen auch tut in Südafrika und Angola, ist überlagert von der Innenpolitik in Deutschland. Sie habe dazu alles gesagt, wehrt Merkel neue Fragen nach der Lage in Thüringen heute ab. Doch auf dieser Reise schillern auch ganz andere Bemerkungen im Licht der deutschen Debatten mehrdeutig.
Kommunisten unter freiheitlichen Bedingungen sind auch nicht mehr die Kommunisten, die sie mal waren. Und insofern...
Bei einem Wirtschaftsforum in Pretoria musste Merkel gestern selbst lachen.
Did you already have the translation? Not yet? Okay, I repeat it.
Nein, erklärt sie heute, das mit den Kommunisten sei kein verdeckter Kommentar zu der Diskussion über eine mögliche Neuwahl des linken Bodo Ramelow zum thüringischen Ministerpräsidenten gewesen. Ihre Bemerkung habe sich allein auf die Rolle ehemaliger Kommunisten im südafrikanischen ANC bei der Privatisierung von Staatsbetrieben bezogen. In Angola absolviert Merkel heute wieder ein Programm, das von Wirtschaftsthemen dominiert ist. Abkommen über deutsche Stipendien und Wirtschaftszusammenarbeit werden unterzeichnet. Unterstützung verspricht Merkel auch bei der Aufklärung der Korruptionsvorwürfe gegen die Tochter des langjährigen Herrschers in Angola, Dos Santos.
Sollten deutsche Unternehmen oder Finanzinstitutionen durch solche Veröffentlichungen auch hier eine Rolle spielen, dann sagt Deutschland natürlich zu, dass wir sehr transparent bei der Aufklärung helfen wollen, denn wir wissen, dass Transparenz und eine wirklich fallweise spezifische Prüfung ganz, ganz wichtig ist, gerade im Blick auch auf zukünftige Investoren.
Unter dem neuen Präsidenten João Lourenço hat die angolanische Justiz Anklage gegen Isabel dos Santos erhoben. Ja, wir unterstützen auch die Forderung, das Vermögen dieser Person im Ausland einzufrieren und nach Angola zurückzuholen, sagt Lourenço. Das haben auch die angolanischen Gerichte schon vor der Veröffentlichung der Luanda-Leaks im vergangenen Dezember entschieden. Lourenço wünscht sich deutsche Unterstützung auch bei der Ausrüstung seiner Marine. Bereits seit Angela Merkels letztem Besuch in Angola vor 9 Jahren verhandelt Angola mit deutschen Unternehmen über die Lieferung von Patrouillenbooten für die angolanische Küstenwache. Die Ausrüstung einer Teilstreitkraft wie der Marine ist teuer. Es gibt aber Signale aus Deutschland, dass es auch finanzielle Unterstützung dafür geben kann. Die Gespräche sind in einer frühen Phase, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie zu einem guten Ende bringen, sagt Lourenço nach dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin. Angela Merkel äußert sich deutlich zurückhaltender. Das Thema Küstenschutzboote habe keine wesentliche Rolle gespielt. Dennoch.
Wir stehen der Sache grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber, aber die Gespräche sind noch am Laufen.
Merkel dürfte es nicht ungelegen kommen, wenn die Sache nicht zu schnell auf den Tisch der Regierung kommt, denn sie könnte auch neuen Streitstoff für die Große Koalition bedeuten. Deren Zustand wird sich Merkel morgen, gleich nach ihrer Rückkehr nach Berlin, im Koalitionsausschuss widmen müssen.
Kurz vor dem Start des Verfahrens um seine Auslieferung von Großbritannien in die USA hält Julian Assange. Unterstützung, Julian Assange muss er natürlich heißen, Unterstützung aus Deutschland. Mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten fordern die Freilassung des WikiLeaks-Gründers und stützen sich dabei auf Aussagen des UN-Sonderberichterstatters für Folter. Der erhebt schwere Vorwürfe, unter anderem gegen die schwedischen Behörden, und Carsten Schmiester kommt jetzt mit den Reaktionen.
Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen Assange 2017 schon einmal eingestellt, es im April vergangenen Jahres aber wieder aufgenommen oder, wie sie es sagte, wieder aufnehmen müssen. Die Anwältin des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers habe darauf bestanden. 7 Monate später war es dann endgültig eingestellt worden. Begründung der Staatsanwaltschaft im November 2019. Obwohl man die Aussagen des mutmaßlichen Opfers für glaubwürdig halte, hätten sich Zeugen teilweise widersprochen. Die Beweise gegen den Verdächtigen reichten daher nicht aus. Auch eine erneute Anhörung mache keinen Sinn. Assange war ja bereits Ende 2016 im Beisein schwedischer Anklagevertreter noch während seines Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in London 2 Tage lang angehört worden. Auf die aktuellen Vorwürfe des UN-Sonderberichterstatters reagierte die schwedische Anklage bereits gestern. Eine sich darauf beziehende ARD-Anfrage wurde knapp beantwortet. Da es sich um ein abgeschlossenes Verfahren handele, gebe es keine Stellungnahme. Etwas ausführlicher hat die schwedische Regierung jetzt Stellung genommen. In einer E-Mail des Außenministeriums an das ARD-Studio Stockholm heißt es: Die Regierung hat Briefe des Sonderberichterstatters erhalten, die auch von der Regierung beantwortet wurden. Wie aus dem Brief der Regierung vom 12. Juli 2019 hervorgeht, hat die Regierung Einwände gegen Behauptungen im Brief des Berichterstatters. Die Regierung stimmt nicht der Behauptung des Sonderberichterstatters zu, Assange sei willkürlich in der ecuadorianischen Botschaft festgehalten worden. Die Regierung stimmt nicht der Behauptung im Bericht zu, dass das Agieren schwedischer Behörden einem anderen Zweck gedient habe, als Assange für die Verbrechen, für die er in Schweden verdächtigt wurde, anzuklagen. Im Anhang der Mail befindet sich der erwähnte Antwortbrief vom Juli, in dem unter anderem die politische Unabhängigkeit der schwedischen Justiz betont wird. Jene arbeite objektiv und unparteiisch und nach dem Gleichheitsgrundsatz. Weiter wird betont, dass es nach schwedischem Recht zwingende Ermittlungen geben müsse, wenn der Verdacht auf eine Straftat existiere. Das bezog sich offenbar auf die Behauptung des UN-Sonderberichterstatters, nach der die beiden angeblich von Assange sexuell misshandelten und oder vergewaltigten Frauen diese Anklage gar nicht erhoben hätten. Weiter wird in dem Brief darauf hingewiesen, dass Schwedens oberstes Gericht im Mai 2015 den Haftbefehl gegen Assange für rechtens erklärt hatte. Dessen Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft sei im Übrigen freiwillig gewesen und er habe sie jederzeit verlassen können. Sein Verbleib dort könne deshalb nicht als Freiheitsentzug, als Folge von Entscheidungen oder Handlungen schwedischer Behörden betrachtet werden. Abschließend stellt die Regierung in dem Antwortschreiben fest, dass sie im Fall Assange nicht gegen ihre Verpflichtungen zur Wahrung der Menschenrechte verstoßen habe. Auf weitere von Meltzer erhobene Vorwürfe, unter anderem die angebliche Verfälschung von Aussagen des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers, geht das Außenministerium in der aktuellen Mail nicht konkret ein.
Der Bericht von Carsten Schmiester. Die Türkei will noch in diesem Jahr vor der Küste der griechischen Insel Kreta nach Gas bohren. Die Türkei beansprucht dieses Gebiet des Mittelmeers für sich und ignoriert damit den Anspruch Griechenlands, das Notfall militärisch eingreifen will, wie es heißt, aus Athen. Thomas Bohrmann über die neue Angst vor dem alten Erzfeind.
Heftiger Streit auf hoher See. Verlassen Sie sofort die türkischen Gewässer, fordert die Besatzung eines Bootes der türkischen Küstenwache. Die griechischen Fischer brüllen von ihrem Kutter aus zurück. Nein, machen wir nicht. Das hier ist griechisches Gewässer. Ständig streiten Griechenland und die Türkei um Seegrenzen im Mittelmeer und jetzt auch um Öl und Gas, das unter dem Meeresboden vermutet wird. Griechenland hat mit Zypern, Israel und Ägypten vereinbart, eine gemeinsame Pipeline zu bauen und nach Gas zu bohren. Die Türkei fühlte sich ausgegrenzt und hat mit Libyen ein Abkommen über eine gemeinsame Seegrenze festgelegt, und zwar etwa auf halber Strecke zwischen den Küsten der Türkei und Libyens. Dass ziemlich genau dort auch die griechische Insel Kreta liegt, haben beide Seiten ignoriert. Als Insel habe Kreta keinen Festlandsockel und somit auch keinen Anspruch auf das Meeresgebiet vor der Küste, so die türkische Sichtweise.
It is null. It is not valid.
Nichtig und ungültig sei das Abkommen zwischen der Türkei und Libyen, meint dagegen der Athener Professor Panayotis Tsakonas von der Denkfabrik Eliameb. Das Abkommen verstoße gegen internationales Recht, das Meer vor Kreta gehöre Griechenland. Der türkische Präsident Erdogan hat allerdings schon angekündigt, noch in diesem Jahr Forschungsschiffe vor die Küste Kretas zu schicken, um nach Gasfeldern zu suchen. In griechischen Talkshows und in Zeitungen wird seit Tagen eifrig spekuliert. Schießen bald türkische und griechische Kriegsschiffe aufeinander? Kommt es zur Seeschlacht vor Zypern, wo die Türkei bereits nach Gas bohrt? Oder werden türkische Soldaten bald eine griechische Insel besetzen? Professor Tsakonas schüttelt den Kopf. Nein, nein, so weit werde es nicht kommen.
What is more likely? It's a deliberate decision. To be taken by Erdogan or by Erdogan's Turkey.
Was eher wahrscheinlich ist, dass Erdogan oder sagen wir Erdogans Türkei ein Schiff in griechische Hoheitsgewässer schickt, zum Beispiel vor die Küste Kretas, um damit die griechische Reaktion zu testen. Das könnte dann zu einem heißen Zwischenfall werden, mehr aber auch nicht.
Ein heißer Zwischenfall, was heißt das? Vielleicht ein paar Kanonenschüsse? Panayotis Tsakonas möchte nicht spekulieren. Griechenland solle vielmehr auf Diplomatie und auf Abschreckung setzen. Diplomatie heißt, alle Gesprächskanäle in die Türkei offen halten und verhandeln. Abschreckung heißt, Flagge zeigen, auch mit Militär im Mittelmeer und Verbündete suchen. Frankreich zum Beispiel hat sich deutlich auf die Seite Griechenlands und Zyperns gestellt. Schließlich hat die Republik Zypern den französischen Konzern Total mit Gasbohrungen beauftragt. Ende dieses Monats soll der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle für ein paar Tage im zyprischen Hafen Limassol festmachen. Durchaus auch als Zeichen der Abschreckung gegen die Türkei.
Thomas Bormann berichtete über den wieder heftiger werdenden Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Und wir versuchen es am Ende der Sendung noch einmal mit der Angola-Reise von der Kanzlerin von Angela Merkel. Und den Bericht hat jetzt für uns Efi Seibert.
Die beiden heißen Themen kamen in Angola natürlich auch auf den Tisch. Zum einen die Korruptionsaffäre um die Tochter des Ex-Präsidenten Isabel dos Santos. Die angeblich reichste Frau Afrikas soll auch mit Hilfe deutscher Entwicklungsbanken Geschäfte gemacht haben. Der Fall war vor kurzem unter dem Namen Luanda Leaks bekannt geworden. Merkel sagte dem angolanischen Präsidenten Unterstützung zu. Sollten deutsche Unternehmen oder Finanzinstitutionen auch hier eine Rolle spielen, dann sagt Deutschland natürlich zu, dass wir sehr transparent bei der Aufklärung helfen wollen, so Merkel. Auch in der Frage nach Lieferung von deutschen Küstenbooten reagierte die Kanzlerin positiv. Nach der Bitte von Präsident Lorenzo, solche Boote zu liefern, sagte sie, wir stehen der Sache grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber. Angolas Küstenwache kämpft gegen Rauschgiftschmuggler und kann seine Ölanlagen vor der Küste nicht ausreichend schützen. In Angola wurden anlässlich des Besuchs der Kanzlerin auch mehrere Wirtschaftsabkommen zwischen deutschen und angolanischen Firmen unterzeichnet. Außerdem ein Stipendienprogramm für angolanische Studenten, die in Deutschland ausgebildet werden.
Efi Seibert über die Reise Angela Merkels nach Afrika. Aus Angola ist sie bereits auf dem Rückweg nach Berlin und da wird sie viel zu tun haben, um den Paukenschlag, über den wir berichtet haben, in Thüringen aufzuarbeiten. Das wollen wir auch weiter tun, ab 19.05 Uhr bei uns hier unter anderem in den Kommentaren. Einmal aus der thüringischen Perspektive und dann auch aus der Berliner Perspektive. Und das wird auch Thema sein im Interview ab 23.10 Uhr hier bei uns in der Sendung. Das war der Tagjournal vor Mitternacht. Im Interview dann Elisabeth Kaiser, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Thüringen. Mein Name ist Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und ein schönes Wochenende.